Ich freue mich, dass ich diesen Sabbat mit euch zusammen erleben kann. Wir wissen, dass sonst hier diese Reihen noch viel voller sind, aber unsere Kinder sind beim Hila und mit Helfern und wir freuen uns, dass sie auch schönes Wetter dort haben und Gott möge ihnen auch dort ein reiches geistliches Erleben schenken. Was bekommt man zu hören, wenn man die Leute fragt, wenn sie ins Gespräch mit den Leuten kommen und man sie fragt, was ist denn so die Hauptsache für ihr Leben? Was ist das Wichtigste im Leben für sie? Eine Antwort ist gewissermaßen da vorprogrammiert. Hauptsache gesund. Da würden wir sicher auch Ja dazu sagen können. Verständlich, denn Gesundheit ist wirklich ein hohes Gut, das allerdings erst dann richtig bedacht wird, wenn man nicht mehr gesund ist. Hauptsache gesund. Und dann kommt plötzlich die schlimme Diagnose und man ist total verunsichert. Zweifel treiben einen um, wie es wohl weitergehen wird. Sie zehren an den Kräften und vielleicht sogar an dem Lebenswillen. Spätestens vor der schwierigen Operation fragt man sich dann, ist Gesundheit wirklich alles oder gibt es da noch Wichtigeres? Eine andere Antwort nach dem Wichtigsten im Leben hört man fast genauso oft. Hauptsache, der Rubel rollt oder Hauptsache, die Kasse stimmt. Ein gutes Polster auf dem Konto, dann lässt sich alles irgendwie etwas besser hinkriegen. Das hört sich gut an. Doch meine Lieben, wir wissen genau, auch gerade aus den Erfahrungen der letzten Jahre, ein Restrisiko bleibt. Einsichtige sagen dann, naja, Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts. Ja, und so fragen wir weiter, was bleibt denn dann, wenn auf einmal alles nichts ist? Meist kommt darauf keine Antwort mehr. Viele retten sich dann durch eine Floskel, sie sagen, ich weiß aber, die schönste Nebensache im Leben, das ist der Fußball. Und ja, wer ein Fußballfreund ist, der kann dem sicher auch zustimmen, aber das ist alles natürlich sehr zeitbedingt und situationsbedingt. Ich habe in der großen Konkordanz zur Lutherbibel mal nachgeschaut, was unter dem Stichwort Hauptsache steht. Ich war wirklich sehr ernüchtert. Warum? Nur sage und schreibe eine Nennung stand unter dem Begriff Hauptsache. Und dann noch zwei Hinweise zur Hauptsumme. Das erschien mir doch sehr kärglich. Aber als ich diese drei Texte dann nachschlug, da ging mir schnell auf, dass da wirklich Wesentliches für unser Dasein gesagt wird und dass alles auch in einem inneren Zusammenhang steht. Da ist der eine Text, mit dem wir uns heute besonders beschäftigen wollen, den Text mit der Hauptsache. Und da lesen wir in Hebräer 8, Vers 1, das ist nun die Hauptsache bei dem, von dem wir reden. Wir haben einen solchen hohen Priester, der da sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Inwiefern ist das Hauptsache im Leben? So möchten manche fragen. Nun, einmal, das sehen wir, werden wir hier auf Gott, den Vater, die Majestät im Himmel und Gott, den Sohn, in der Rolle des hohen Priesters verwiesen. Dieser Sohn, der in einzigartiger Weise zwischen Gott und Mensch, zwischen Himmel und Erde steht. Und da sind wir gleich beim zweiten Gedanken. Gott hat sich in Christus einem jeden von uns ausnahmslos zugewandt. In der Rolle des Priesters steht Gott für unsere Schuld ein und vergibt uns, so oft wir ihn darum bitten. Und da wir alle immer wieder schuldig werden und deshalb verloren zu gehen drohen, ist Jesu Handeln an uns und mit uns wirklich Hauptsache, die alle anderen Vorstellungen von Wichtigen in unserem Leben turmhoch überragt. Hören wir dazu die Ergänzung zu diesem Text aus Hebräer 4, 15 und 16. Da steht: Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit. Das ist also für uns, die wir das Deutsche nicht ganz so mächtig sind, eine doppelte Verneinung. Man könnte auch lesen: Wir haben einen hohen Priester, der mitleiden kann mit unserer Schwachheit. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit und Gnade finden auf die Zeit, wo wir sie brauchen. Also wenn das keine Hauptsache ist, wo sollte man sie dann noch suchen? Schauen wir uns der Vollständigkeit halber noch diese beiden anderen Texte an, die von Hauptsumme reden. Das ist einmal Prediger 12, Vers 13, uns recht bekannt. Lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Und dann ist da ein Text aus dem Neuen Testament, 1. Timotheus 1, Vers 5. Die Hauptsumme aller Unterweisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungefärbtem Glauben. Der bekannte Text aus dem Alten Testament, er spricht von den Geboten Gottes als Grundlage aller Lehre. Das an Timotheus gerichtete Pauluswort sieht die Hauptsumme aller Lehre in der Umsetzung der Liebe Christi, die wir alle doch an uns selbst erfahren haben. Umsetzung im Sinne eines liebevollen, mitmenschlichen Verhaltens. Wenn Gottes Gebote für uns so durch die erfahrene und weitergebende Liebe erfüllt werden, dann fügt sich das nahtlos in unserem Predigttext aus Hebräer 8, Vers 1 ein. Ihr erinnert euch. Da wird von der Majestät im Himmel gesprochen, unter der wir zweifellos Gott zu verstehen haben, den Vater. Und zur Rechten der Majestät sitzt der himmlische Hohepriester. Das war für den Schreiber des Hebräerbriefes die absolute Hauptsache. Ihr erinnert euch, als der erste Blutzeuge des Christentums, Stephanus, gesteinigt wurde, da hatte er eine Vision. Und da wird gesagt, Stephanus sah den Himmel offen und Jesus Christus stehen zur Rechten der Majestät. Jesus Christus ist aufgestanden. Er steht neben Gottes Thron und er sieht Stephanus, wie er sein Leben für den Glauben gibt. Das war die Hauptsache auch für diesen Märtyrer Stephanus. Dass Gott im Himmel Hauptsache für uns sein sollte, das können viele durchaus nachvollziehen. Doch sie fragen sich tatsächlich, wozu denn dann noch den hohen Priester? Wozu brauchen wir denn überhaupt einen Priester? Dieser Frage wollen wir gleich etwas weiter nachgehen. Der Autor des Hebräerbriefes, aus dem also unser Andachtstext stammt, der wendet sich an Christen mit jüdischem Hintergrund. Es sind Menschen im Wesentlichen in Rom, die für sie brach nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem ein Teil ihrer Glaubenswelt zusammen. Gab es nun doch keine sichtbare Vergebung der Schuld mehr, weil kein Priester mehr im Tempel Sündopfer darbringen konnte. Sie mussten lernen, dass der Sohn Gottes für sie im Himmel selbst nun diesen Dienst vollführt. Wenn es um die Hauptsache im Leben geht, da besteht wie soll ich das sagen, wenn es um die Hauptsache im Leben geht, besteht sie für uns in diesem Dienst Jesu Christi, der uns unseres Heils gewiss macht. Wir merken, wie hier die Frage nach der Hauptsache im Leben, die recht häufig gestellt wird, sich bei rechtem biblischen Verständnis zur Frage nach der Hauptperson im Leben verändert und diese vertieft. Ich denke da an ein kleines Erlebnis, was ich vor einiger Zeit hatte. Ich besuchte da eine Frau, die alleine lebt und die um ein seelsorgerliches Gespräch gebeten hatte. Die Frau empfängt mich freundlich und führt mich in die sogenannte gute Stube, die es damals noch gab. Ich schaue mich um und sehe an einer Wand über einer hübschen alten Kommode eine Menge alter Fotografien. Als ich interessiert auf die Bilder blicke, sagt die Frau: Hier können Sie meine ganze Familie sehen. Jesus, die Hauptperson, damit zeigte sie auf ein Jesusbild in der Mitte dieses ganzen Fotoarrangements. Jesus, die Hauptperson, und hier Mutter und Vater, meine Geschwister, mein verstorbener Mann, meine Neffen und Nichten. Als ich wieder gegangen bin, da musste ich immer wieder an den Satz der Frau denken: Jesus, die Hauptperson in meiner Familie. Und ich frage mich, ob in unseren Familien, ob in unserem Leben auch Jesus wirklich die Hauptperson sein kann. Oder dreht sich alles um unser dickes Ich, das wir uns angemästet haben und das uns zum heimlichen Gott unseres Lebens geworden ist? Gehören wir Jesus an oder sind wir uns selbst am wichtigsten? Mir ist es in diesem Zusammenhang wichtig, eben weil es um die Hauptperson in unserem Leben gehen soll, den schon genannten Text aus Hebräer 8, Vers 1 noch einmal zu zitieren und ihn auch im biblischen Zusammenhang zu begreifen. Das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben einen solchen hohen Priester, der da sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel und ist ein Hüter des Heiligtums im Himmel, das kein Mensch, sondern Gott selbst aufgerichtet hat. Zunächst wird von diesem Gott und Menschen Jesus Christus einige Verse zuvor betont: Unsere Hauptperson also als himmlischer Priester ist allen irdischen Priestern turmhoch überlegen. Warum? Weil er nicht wie diese sterblich ist, sondern weil er ewig bleibt, ein unvergängliches Priestertum ausübt. Das Entscheidende an dieser Funktion Jesu Christi ist, dass er deshalb für immer, so heißt es in Vers 25 weiter, für immer selig machen kann, also retten kann, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie. Die erste Grundaussage über die Hauptperson in unserem Leben ist also, dass sie a. nicht der Vergänglichkeit unterworfen ist und dass sie b. im übergeordneten Sinn für uns Fürbitte einlegt, dort, wo wir Fürbitte brauchen. Was befähigt Jesus neben seiner Unvergänglichkeit dazu, diesen so wichtigen Fürbittdienst auszuüben? In Hebräer 7, Vers 26 dann lesen wir über ihn, dass er heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern geschieden und höher als der Himmel ist. Der Schreiber des Hebräerbriefes bezieht sich hier auf Jesu sündloses Erdenleben, das mit seinem Opfertod auf Golgatha rüde beendet worden ist. Und weil er mit allem Recht vom Kreuz herab sagen konnte, es ist vollbracht, weil er bis zum bitteren Ende ohne alle Schuld geblieben war, hat dieses Opfer für alle Zeiten und für jeden Sünder, der sich reuevoll an ihn wendet, absolute Gültigkeit. Wie lesen wir es in Vers 25? Er kann für immer selig machen, das heißt retten, die durch ihn zu Gott kommen. Das ist also die zweite Grundaussage über Christus. Er kann für alle Zeiten selig machen durch sein Opfer. Die dritte Grundaussage zu Christus in Bezug auf uns Menschen finden wir im zweiten Teil unseres Predigttextes selbst. Der unvergängliche hohe Priester sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel und ist ein Diener am Heiligtum und an der wahren Stiftshütte, die Gott aufgerichtet hat und kein Mensch. Die Stiftshütte war zu Moses Zeit ein Abbild des himmlischen Heiligtums, von dem hier die Rede ist. In dieser Stiftshütte konnten die Israeliten Vergebung ihrer Schuld erlangen, wenn sie ein Opfertier hinbrachten, es dort selbst töteten und der Priester von diesem Blut auffing und dann in das Heiligtum hineinging. Und wenn er dann wieder herauskam, dann war der einzelne Israelit, der sich schuldig bewusst hatte, von seiner Schuld befreit. Der Hebräerbrief sagt natürlich, dass durch Bocksblut und Ochsenblut keine Vergebung der Sünden stattfinden kann. Das war ein symbolischer Gottesdienst. Und nun wird uns hier gesagt, in Hebräer 8, Vers 1, dass Jesu Fürbittdienst für uns eben nicht auf Erden stattfindet, durch irdische Priester vollzogen, sondern von der Erde entrückt im Himmel stattfindet, dem Wohnort Gottes. Dort kann es also nicht irdischerseits, kann dieser Dienst irdischerseits nicht manipuliert werden. Er vollzieht sich auch nicht schattenhaft oder nur symbolisch, sondern in aller Realität bei Gott selbst. Und das ist die dritte Grundaussage über Jesus Christus, die Hauptsache, die Hauptperson in unserem Leben. Christi Dienstverständnis war, die göttliche Herrlichkeit nicht, so sagt Paulus es in Philipper 2, nicht wie eine Beute festzuhalten, sondern sie freiwillig aufzugeben, um ein Mensch wie wir zu werden und den Weg der Schmerzen und der Selbstaufgabe bis zum Tod, ja zum Tode am Kreuz hinzugehen. Dass sein Opfer vollgültig anerkannt wurde, beweist die Tatsache, dass Jesus Christus ihn von den Toten auferweckt hat und ihn wieder in seine himmlische Hoheit eingesetzt hat. Deshalb, jetzt wiederhole ich einen Text, deshalb dürfen wir mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade hinzutreten, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden auf die Zeit, wenn wir diese nötig haben. Und diese Zeit ist für meine Begriffe jederzeit da. Eine ergreifende Geschichte im Rahmen eines schweren Zugunglücks kann uns nun zum Schluss vielleicht noch einmal deutlich machen, was den Gottessohn das Opfer kostete für uns Sünder. Der Titel dieser Geschichte: Der Mann und das Kind. Als der Mann zu sich kam, als es ihm endlich gelang, die Augen zu öffnen, fand er sich eingeklemmt in einem Gewirr von Trägern, Stahl und Holz, in einem zerrissenen Gestänge. Und irgendetwas drückte ihm schwer und unerträglich auf beide Schultern. Er will diese Last von sich abschütteln. Aber da sieht er das Kind. Es liegt nicht weit von ihm ausgestreckt auf dem Boden des zertrümmerten Waggons. Und er erkennt sofort die Verbindung zwischen der Last auf seinen Schultern und dem gefährlichen Eisenträger über dem kleinen Kind. Dieses Kind schläft unter den Trümmern von Eisen, Holz und Stahl und über ihm schwebt dieser Eisenträger. Ich könnte mich retten, denkt der Mann, kann vorsichtig hinauskriechen und vielleicht wird mir nichts weiter passieren, als dass der Eisenträger vollständig herabsinkt auf das Kind dort. Die Furcht greift nach ihm. Das Kind ist ja dann verloren, wenn er eine einzige ungeschickte Bewegung macht. Er versucht, sich hinüberzubeugen, das Kind zu sich heranzuziehen, aber da fehlt eine Armlänge. Und wieder senkt sich der gefährliche Eisenträger. Ich halte das nicht mehr aus, denkt er. wenn er die Augen schließt, wenn er einfach nicht hinschaut. Niemand erträgt diesen Schmerz. Es ist einfach nicht von mir zu verlangen, dass ich... Der Rest bleibt ungedacht. Er rührt sich nicht. Ihm ist, als träge er die Last der ganzen Erde auf seinen Schultern und die Welt stürze ein, wenn er sich bewegt. Das Kind dort drüben, es lebt. Wahrscheinlich ist ihm nichts weiter geschehen. Es liegt da und er sieht, wie sich die kleine Brust hebt und senkt. Es liegt und schläft und er behütet seinen Schlaf. Er ruft es an. Nur ein Krächzen kommt aus seiner Stimme. Aber es schläft weiter, tief und fest. Als die Rettungstrupps die beiden nach Stunden erreichen, die Bergung hat sich als sehr schwierig erwiesen, weil drei Waggons am Hang hängen geblieben sind, gehalten nur durch eine Reihe von Bäumen, da finden diese Rettungsleute zuerst das Kind. Sie ziehen es vorsichtig aus den Trümmern heraus und es öffnet die Augen. Es lächelt ein wenig und ruft nach seiner Mutter. Der Frau ist auch nichts passiert und sie nimmt das Kind in die Arme, ohne zu erfassen, wie das alles hat geschehen können. Sie und das Kind unversehrt in diesem schrecklichen Inferno. Und dann arbeitet sich der Trupp zu dem Mann vor. Er sitzt zusammengekrümmt unter einer Last von Eisenträgern, von denen einer, wie gesagt, bis an die Stelle reicht, an der sie das Kind schlafend aufgefunden haben. Die scharfe Kante dieses Trägers hat sich tief in die Schultern dieses Mannes eingekerbt. Schwer und mühsam sind die Bergungsarbeiten gewesen. Stunde um Stunde hat dieser Mann seine Last getragen. Er ist darüber gestorben. Gestorben mit der schweren, unerträglichen Last auf seinen Schultern. Klar und deutlich erkennt man, was sich hier abgespielt hat. Wie schwer diesem Mann die Last gewesen ist. Und wie unmöglich für ihn, sie abzuschütteln. Selbst der Tod hatte ihm nicht die Kraft genommen. Sie waren in die Todesstarre übergegangen. Starr und steif fanden sie ihn, die Arme auf den Boden gestemmt, den Nacken gebeugt, die Last auf seinen Schultern. Ich muss diese wahre Begebenheit nicht kommentieren. Sie spricht für sich selbst. Obwohl selbst damit, mit diesem Geschehen, die tiefe Wirklichkeit und die große Qual des Opfers Christi nur unvollkommen wiedergegeben werden kann. Der Sündenfall im Paradies und was sich daraus an Furchtbarem bis heute entwickelt hat, das kann schon mit solch einem Zugunglück punktuell verglichen werden. Und da war dieser Mann Jesus von Nazareth, der als Gesalbter und Beauftragter des lebendigen Gottes die Sündenlast der ganzen Welt gestemmt und darüber das Leben verloren hat. Doch wir haben gesehen, und das ist eben die Hauptsache für unser Leben, dass dieser Christus fortan lebt und im Himmel immer neu für unsere Schuld, die vergangene wie die gegenwärtige, Verantwortung trägt und für deren letzte endgültige Beseitigung Verantwortung trägt. Dessen dürfen wir zuversichtlich sein. Wir haben vor 2 Tagen den Feiertag Christi Himmelfahrt erlebt. Er ist leider degeneriert zum Vatertag, dass Menschen alkoholgefüllt durch die frisch erwachte Natur ziehen und überhaupt keine geistlichen Gedanken sich an diesen Tag, der ein Feiertag ist, mehr nehmen. Christi Himmelfahrt ist wichtig, dass wir wissen, Jesus Christus hat nicht nur die Sünden dieser Welt bis in den Tod getragen, Gott hat ihn auferweckt und Gott hat ihn in den Himmel zu sich genommen wieder. Und die Jünger, die mit offenen Mündern dieser emporgehenden Gestalt nachgeschaut haben, sie bekommen die Nachricht, dieser Jesus, der jetzt von euch aufgenommen worden ist in den Himmel, dieser Jesus wird wiederkommen, so wie ihr ihn gesehen habt, in den Himmel fahren. Jesu Dienst der Fürbitte für uns, Jesu Zusicherung unserer Erlösung wird einmal ein Ende haben. Ein glückliches Ende, nämlich dann, wenn er wiederkommt, um all die Seinen zu sich zu holen. Dafür können wir von Herzen Dank sagen. Was ist die Hauptsache in deinem Leben? Worauf konzentriert sich deine Sehnsucht? Ist es nur die Gesundheit? Ist es nur die volle Geldbörse? Oder wird die Hauptsache für dich zur Hauptperson, zu Jesus Christus, der für dich gelebt hat, für dich gestorben ist, der auferstanden ist und sich in himmlischer Herrlichkeit für deine Erlösung bis heute einsetzt? Vielleicht ein Wort zum Schluss, zum Nachdenken. Hauptsache kann man erklären mit dem Grundsatz: Ich vertraue Gott, er kümmert sich um den Rest. Das können wir uns gut merken. Ich vertraue Gott, er kümmert sich um den Rest. Amen.